Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Vier Halbfinalisten stehen fest in den Einzelwettbewerben der Damen und Herren. Ash Barty und Sofia Kenin auf der einen Seite und Roger Federer und Novak Djokovic auf der anderen Seite. Wir werden zum 50. Mal das Match zwischen Roger Federer und Novak Djokovic erleben am Donnerstagabend. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Daily Down Under hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und noch leicht mit schlechtem Gewissen, weil er Jan-Lennard Struff gejinxt hat. Philipp Joubert, hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, auf das Herrendoppel und auf den Jinx von Philipp. Aber wir müssen als erstes mit einem, na bevor wir mit den Matches anfangen, es war ein ganz komischer Tag heute, oder? Eigentlich haben wir gedacht, es wird heute ein ruhiger Tag, weil wir uns nicht so viel ausgerechnet haben von den Matches. Und am Ende denken wir,
Mensch. Die Herren mal wieder fürs Drama zuständig.
Ja. Wobei ich ja sagen muss, dass ich dieses Jahr das Herrenturnier bislang deutlich interessanter finde. Es gab diesen unglaublichen Tag, den Freitag bei den Damen, aber die größeren Stories haben bislang die Herren geliefert, meiner Meinung nach.
Kann man so sagen, ja. Liegt vielleicht auch daran, dass alle drei Großen in irgendeiner Form schon mal gefordert worden sind, aber noch nicht besiegt worden sind. Einer von den Jungen hat es durchgeschafft, der ewige Stan ist da, Team, immer noch natürlich auf dem Weg nach oben. Das sind alles große Storylines und das Problem ist natürlich, wenn alle Favoritinnen oder wer es bei den Herren passiert, alle Favoriten an einem Tag oder nicht alle, aber fast alle rausgehen an einem Tag, dann bleiben halt auch nicht mehr so viele über, an denen man sich abarbeiten kann, wie man es sonst könnte.
Wir fangen deswegen mit einem der ganz Großen an, der nicht nur einmal gefordert worden ist in diesem Turnier, der eigentlich ja vor einem ständigen Forderungsmanagement steht. Das ist Roger Federer. Der traf heute auf Tennis Sandgren. Er hat das Match gewonnen. In 5 Sätzen. 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3. Wie das Match aber von ihm gewonnen worden ist, das ist eher in die Kategorie ganz, ganz kurios zu packen. Weil den ersten Satz, den gewann er nach einem Break sehr locker, beziehungsweise da hat man nicht drüber nachgedacht. Das war jetzt kein großes Problem. Aber im zweiten Satz fingen die körperlichen Probleme für Roger Federer an. Es war ein Match, was am Ende wirklich sehr, sehr skurril gewesen ist. Wenn man sich das anguckt, ein Ballmädchen hat Tennis Sandgren getroffen oder beziehungsweise ist an Tennis Sandgren vorbeigelaufen, während der sein Bein nach hinten ausgestreckt hat, hat ihn getroffen. Das wäre beinahe schmerzhaft geworden für ihn. Das Mikro von Marijana Veljović, der Schiedsrichterin, fiel aus. Es gab 7 Matchspiele insgesamt. Es gab Telefonläuten, ununterbrochen während des Matches. Es gab ein Medical Timeout von Federer, was wir so auch eher selten sehen. Und es gab eine Verwarnung wegen Audible Obscenity für Roger Federer, was wir wahrscheinlich auch erst 3 oder 4 Mal in unserem Leben gesehen haben. Das Match war mit so vielen Skurrilitäten behaftet, das ist der Wahnsinn gewesen.
Es war jetzt nicht das Match, was durchgehend mit absoluter spielerischer Klasse überzeugen konnte, aber es hatte sehr viel zu bieten, was dann eben zu diesem Ende nachher führte. Und das waren die Sachen, die du gerade erwähnt hast. Das waren vor allem natürlich dann auf dem Platz diese abgewehrten Matchbälle, die teils schon kurios waren, wo Federer im Endeffekt den Ball einfach zurückgespielt hat und Sandgren dann für ihn die Fehler gemacht hat, zumindest in 6 der 7 Fälle, glaube ich. Und wenn man eine Stunde rausschneiden müsste, dann wäre das wahrscheinlich ungefähr von Mitte des 4. bis Mitte des 5. Satzes. da war einfach verdammt viel los.
Da war verdammt viel los. Wir können jetzt mal da erstmal drüber sprechen. Roger Federer bekam im zweiten Satz Probleme mit der Leiste. Er musste dann einen Medical Timeout nehmen und dort fing dann an, seine Leistung wirklich runterzugehen. Wenn man sich das anguckt, seine Durchschnittsgeschwindigkeit vom ersten und zweiten Aufschlag, die ging im dritten und vierten Satz rapide runter. Im zweiten Satz war es noch so, dass er einen halben Satz lang gut aufschlagen konnte, aber ab dem dritten Satz nicht mehr. 10 km/h in der Durchschnittsgeschwindigkeit im ersten Aufschlag ging es runter. Er hat in einem Satz hat er nach zweitem Aufschlag nur einen einzigen Punkt gemacht bei eigenem Aufschlag, bei eigenem zweiten Aufschlag. Das waren Statistiken, die man so von einem der besten Aufschläger überhaupt nicht sieht. Er war ganz, ganz klar eingeschränkt, Roger Federer, und es sah zwischendurch auch aus, als würde er aufgeben. Nur aufgeben, das wäre noch eine größere Skurrilität gewesen, weil das sowas macht Roger Federer nicht.
Nee, gibt es eine Aufgabe? Ich glaube, es gibt keine in seiner Karriere. Ich mag falsch liegen. Es gibt natürlich Matches, bei denen er nicht angetreten ist, aber ich meine keine, die er je aufgegeben hat. Ich mag jetzt falsch liegen. Irgendein Federer-Superfan wird es uns sicherlich heraussuchen oder der Andreas sucht es heraus, während ich jetzt hier die Antwort gebe. Und eben, es war sehr offensichtlich, dass Federer dort entweder sah erst nach Problemen im unteren Rücken aus oder aber Probleme vielleicht Hüfte, Oberschenkel. Es ist ja auch immer ein Zeichen, wenn ein Spieler oder Spielerin zur Behandlung nach innen geht, dann heißt es, es muss irgendeine Stelle des Körpers sein, die jetzt vielleicht auf dem Platz nicht offengelegt werden sollte. Und da hatte Federer ganz offensichtliche Probleme. Und er konnte zum Ende des Matches dann nochmal ein bisschen aufdrehen, auch bei der Aufschlagsgeschwindigkeit, gerade beim ersten Aufschlag. Aber er hatte ja sehr offensichtlich Probleme dort. Er hatte auch Probleme, teils sich in seine Vorhand rein zu rotieren. Da sind relativ viele einfache Fehler auch da gewesen, wo er einfach nicht so richtig Schwung nehmen konnte. Und er wurde im Endeffekt von Sandgren so ein bisschen weggearbeitet. Sandgren hat eine gute Rückhand und hat einen guten Return und einen guten ersten Aufschlag, wobei die 27 Aste, die er heute geschlagen hat, meiner Meinung nach eben auch ein bisschen darauf zurückzuführen sind, dass Federer da Probleme mit der Leiste hatte. Also Sandgren ist solide, aber er hatte leichtes Spiel zwei Sätze lang. In den Sätzen 3 und 4 dann allerdings nicht mehr.
Im Satz 3 hatte er noch leichtes Spiel, im Satz 4 halt nicht mehr. Im Satz 4 kam Roger Federer halbwegs ins Spiel rein wieder. Er konnte seine Aufschlagspiele halten, auch wenn er zwischendurch Breakbälle gegen sich hatte und Sandgren durchaus einige Chancen schon hatte, das Ding früher zu entscheiden. Ich bin Mitte des vierten Satzes, bin ich reingegangen und habe gedacht, vielleicht sehe ich jetzt nur noch ein oder zwei Aufschlagspiele, weil dann auch die Box von Roger Federer seltsam teilnahmslos war. So als ob sich alle schon so ein bisschen in ihr Schicksal gefügt hätten. Roger Federer konnte sich aber in diesen Tiebreak retten, wo er vorher schon mal 3 Matchbälle abgewehrt hat. Beim Stand von 4-5 konnte er 3 Matchbälle abwehren. Unter anderem dann auch mit, nicht nur unter anderem, mit Rückhandfehlern von Tennis Sandgren, der in dem Moment ja vielleicht auch so ein bisschen fest wurde.
Oh, die Niederlage hat er sich selber zuzuschreiben. Also ein Matchball hat Federer ganz klar abgewehrt. 6 kann man eher Sandgren zuschreiben. Von den 6 sind mir mindestens 3 in Erinnerung, wo er mit Rückhand die Linie entlang gehen wollte. Ein Schlag, der ihm heute viele Punkte gebracht hat. Und die Bälle waren, naja, gute Handbreit unter der Netzkante. Und ich glaube, einmal hat er mit der Vorhand überzogen und nochmal mit der Rückhand ist er ein bisschen zu weit außerhalb des Spielfeldes gelandet. Und es waren Fehler, die er in anderen Momenten nicht gemacht hat. Und Federer hat dann ja nach dem Match auch korrekterweise gesagt, hey, ich habe einfach ein bisschen Glück gehabt. Und hätte er einen Fehler in diesen eher langen Ballwechseln gehabt, die meisten Matchpunkte waren oder Matchbälle waren, dann hätte er das hier heute höchstwahrscheinlich verloren.
Er hat ja selber dann auch gesagt, wenn ich einmal nur gezwinkert hätte im falschen Moment, dann hätte ich den Ball wahrscheinlich ins Aus geschossen und das Ding wäre vorbei gewesen. Er hat unglaublich viel Glück gehabt. Ein einziges Mal hatte Tennis Sandgren selber Aufschlag. Das war beim Stand von 6-5 im Tiebreak. Vorher bei 6-3 hatte er schon 2 Matchbälle. Auch die hat Roger Federer meistens mit dem Fehler von Tennis Sandgren gewonnen. Und bei 6-5 hatte er eigenen Aufschlag. Und das war der einzige eigene Aufschlag, den er hatte bei Matchball. Er hatte dann nochmal bei 7-6 einen Matchball, bei 7-6 einen Matchball, aber auch den konnte er nicht nutzen. Und als Roger Federer dann zum 10-8 den Satzball verwandelt hat und dann so ein bisschen wie Hakeem Olajuwon mit dem Zeigefinger gewedelt hat, da habe ich gedacht, jetzt heben sie das Hallendach an. Also es war nicht geschlossen, aber es war halb so, was da für eine Stimmung war, was Roger Federer diesen Leuten dort in diesem Stadion bedeutet hat, dass er diesen vierten Satz gewonnen hat, das war schon extrem.
ist eine Prozession. Also ich glaube, dass das Wort kann man dafür benutzen, wer schon mal in so einer Mega-Church gewesen ist, wie man sie in den Freikirchen erlebt. Ich habe da Familienmitglieder, die in sowas gewesen sind und habe mal mit einer Gastfamilie länger gelebt, die auch in sowas war. Und da waren wir in so Mega-Kirchen, wo tausende Menschen drin waren. Und da ist dann ähnliche Stimmung, wie wenn Federer spielt. Nur sind es hier dann eben teils zumindest andere Leute, die zu seinen Matchen kommen. Und das ist ein Kult. Das kann man, glaube ich, so sagen. Es ist so ein bisschen eine kleine Religion, auf die sich viele einigen können, und das hat sich dann heute wieder gezeigt.
Also nicht, dass ich kein Verständnis hätte. Ich war mit Boris Becker war ich genauso als Kind beziehungsweise als Jugendlicher. Von daher, ich kann das alles schon verstehen, aber was da los war im vierten Satz, und da war ich mir auch relativ sicher, Roger Federer würde das gewinnen. Er hat ja selber dann auch gesagt, er hat sich im fünften Satz dann besser gefühlt. Ihm reichte dann ein Break, das konnte er transportieren zum 6:3. Tennis Sundgren wird sich einige Vorwürfe machen müssen, weil das hat er hergeschenkt bei 6:3. Er hat hinterher selber gesagt, ja, ich hatte noch nur einmal eigenen Aufschlag bei einem Matchball. Die anderen sechs, das war sein Aufschlag, das kann passieren. Aber er ist etwas mutloser, meine ich, gewesen bei seinen Matchbällen. Und das muss er sich selber ankreiden. Bei 7 Matchbällen musst du dann auch so ein bisschen die Schuld bei dir suchen.
Oh, sie liegt bei ihm. Er hat das Match meiner Meinung nach weggegeben. Denn es waren ja dann nicht erste Aufschläge von Federer, die mit 210 genau auf die Linie kamen, sondern das waren dann häufig 175 km/h bis 180 km/h Aufschläge, die im Endeffekt relativ neutral dann eine Rallye gestartet haben. Und in denen hätte Sandgren zumindest, sagen wir mal, bei 6-3, die 6-3-Situation im Tiebreak, dann weiß er, hat drei, er hat einen davon bei eigenen Aufschlag, da muss er halt im Endeffekt mehr Risiko gehen. Und da glaube ich, kann er sich auch mehr trauen. Und natürlich ist alles für uns einfach zu sagen, hier zu sitzen und zu sagen, ja, komm, würden wir schon hinbekommen. Würden wir natürlich nicht hinbekommen.
Den hätte ich gemacht.
Aber Sandgren trainiert natürlich exakt für diesen Moment, und wahrscheinlich war es die Chance seiner Karriere.
Es war wahrscheinlich die Chance seiner Karriere. Erst zum zweiten Mal ja ins Viertelfinale hier eingezogen bei den Australian Open. Das als sein Lieblingsturnier zu bezeichnen, ist wahrscheinlich nicht übertrieben. Er hat jetzt allerdings eine einmalige Chance verpasst, dann tatsächlich an einem Donnerstagabend im Halbfinale der zweiten, oder im Donnerstagabend der zweiten Woche im Halbfinale gegen Novak Djokovic zu stehen. Und das ist etwas, ja, was er vielleicht so in seiner Karriere nicht mehr wiederbekommt, auch wenn er erst 28 ist und wenn er jetzt dann auch die Top 40 noch nicht ganz geknackt hat, aber sehr weit zurück ist in den Top 50. Roger Federer hat hinterher gesagt, es ist keine Verletzung, die er hat, sondern es ist so einfach ein bisschen, ja, die Leiste ist ein bisschen. Was soll man sagen?
Er hat gesagt, er hat Schmerzen.
Er hat Schmerzen, aber es ist wohl keine Verletzung, sodass er jetzt hofft, innerhalb von 2 Tagen wieder fit zu werden. Das Problem ist, er hatte auch schon gegen John Millman ein relativ hartes Spiel. Auch danach gegen Marton Fucsovics ist nicht alles glatt gelaufen. Jetzt dieses Spiel, er muss schon sehr viel arbeiten. Er muss also wirklich überraschend viel arbeiten in diesem Jahr.
Wir müssen wahrscheinlich jetzt bei seiner Chancenverteilung gegen Djokovic 10% abziehen, oder?
Ja, wahrscheinlich.
Ich hätte vorher gesagt, naja, irgendwas zwischen 35% und 40% hätte ich Federer in so einem Match gegeben. Jetzt sind es vielleicht 25% bis 30%. Unter Umständen ist das auch zu optimistisch. Immerhin, wir haben erst vor kurzem gesehen, wie Federer Djokovic schlagen kann, auch in einem durchaus bedeutenden Match. Aber er sieht hier schon angeschlagen aus. Und er hatte dann ja auch nach dem Match, als ihn Jim Courier fragte, was da los war, hat er gesagt, hey, ich habe einfach verdammt viel Tennis in meiner Karriere gespielt. Und egal, was er alles durchzieht in seinem Training, er hat verdammt viel Sport betrieben, und irgendwann merkt das jeder Körper.
Ich finde seine Selbsteinschätzung, oder fand seine Selbsteinschätzung im Interview, fand ich sehr, 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 sehr gut, sehr, sehr nett. Das war nicht in irgendeiner Weise, ja, da habe ich nochmal richtig aufgedreht, sondern er hat einfach gesagt, Leute, ich habe einfach richtig, richtig viel Schwein gehabt.
Ja, er konnte sich ja nachher auch nicht mal mehr erinnern, wie viele Matchspiele es waren. Er hat gesagt, ach, ist irgendwie alles ineinander übergegangen, und er wird das wahrscheinlich einfach unter Glück abhaken. Und es war, ja, das haben wir dann nachher gesehen, das zweite Mal in seiner Karriere, dass er überhaupt so viele Matchbälle abgewehrt hat. Also es ist schon einer der glücklicheren Siege. Zeigt ja auch, dass Sandgren am Ende einen Punkt mehr gemacht hat. Also es war mindestens ein 50-50 Match.
2003 in Cincinnati hat er mal gegen Scott Draper auch 7 Matchbälle abgewehrt und das Match gewonnen. Kannst du dich noch an Scott Draper erinnern?
Ja, schon, aber nicht an das Match.
Roger Federer also ist ins Halbfinale eingezogen. Dort trifft er jetzt auf Novak Djokovic. Und der hat, und das stand zu befürchten, heute gegen Milos Raonic fast kurzen Prozess gemacht. Es hat am Ende zwar knapp 3 Stunden gedauert, aber unter anderem auch wegen einer knapp 10-minütigen Pause, weil er eine Kontaktlinse verloren hatte, beziehungsweise Kontaktlinsen wechseln musste. 6:4, 6:3, 7:6 heißt es am Ende für Novak Djokovic, der einfach mit dem Spiel von Milos Raonic überhaupt keine Probleme hat und das säuberlich in seine Einzelteile zerlegt. Milos Raonic, der so einen hervorragenden Eindruck in diesem Turnier bislang hinterlassen hatte, war irgendwann ein bisschen auch verzweifelt, weil er dann auch nicht mehr die Mittel hatte, um Novak Djokovic in Verlegenheit zu bringen. Nicht mal im Tiebreak des dritten Satzes. Bei 4:4 im dritten Satz musste Novak Djokovic seine Kontaktlinse wechseln. Das war nicht so im Sinne von Milos Raonic. Er konnte danach seinen Aufschlag halten, aber im Tiebreak wieder keine Chance. Dafür ist der Return einfach zu gut. Wir haben gesagt, gegen Tsitsipas, glaube ich, hatte Tsitsipas nur 40% der ersten Aufschläge ins Feld zurückgeholt.
Ja, der gesamten Aufschläge
ins Feld zurückgeholt.
Djokovic sind 62%.
62%.
Das ist halt der große Unterschied. Ja. Will Federer schon sagen, nein, Djokovic war es. Er ist im Moment in einer verdammt guten Form. Natürlich liegt ihm das Match gegen Raonic oder das Matchup gegen Raonic dadurch, dass Raonic ihm beim Aufschlag und auch in den Ballwechseln das Tempo gibt, was er haben will. Und Djokovic ist jetzt nicht der Federer, der solche Gewaltaufschläger zurückblockt, aber Djokovic kriegt einfach so viele von den Returns rein und er kriegt sie dann häufig auch noch vor die Füße von jemand wie Raonic. Und das war mal wieder eine verdammt gute Leistung. Und das Ding hier war, er hat im Endeffekt alles in dem Match beherrscht. Er war mindestens der gleich gute Aufschläger. Er war der definitiv bessere Return-Spieler. Er war in den kurzen wie in den langen Ballwechseln stärker, als es Raonic war an diesem Abend. Also, da hat er ihn einfach komplett demontiert, kann man so sagen. Denn er hätte das Match noch viel, viel klarer gewinnen können. Er hat nur 2 von 16 Breakbällen genutzt. Das hätte an 6-2, 6-2, 6-2 sein können. Und Raonic hat nicht schlecht gespielt, aber war, wie gesagt, komplett chancenlos.
Er war leider komplett chancenlos. 6-4, 6-3, 7-6 heißt es am Ende. Wir können gar nicht so richtig viel daraus analysieren aus dem Spiel. Raonic, wie gesagt, hat ein super Turnier gespielt. Roger Federer hatte auch gesagt, Mensch, es ist toll, dass er wieder da ist und er muss wieder in diese Ranking-Region zurück, wo er hingehört, nämlich Top 10, vielleicht sogar Top 5. Also da, wo er jetzt ist, das kann es nicht sein. Raonic war lange verletzt und er wird sicherlich mit diesem Turnier sehr zufrieden sein, weil wie er Stefanos Tsitsipas besiegt hat, das war einfach ganz, ganz großer Sport. Und Raonic stand verdient im Viertelfinale. Da muss er sich jetzt nicht in irgendeiner Weise rechtfertigen. Das Problem ist, das Matchup gegen Novak Djokovic ist für ihn ja der größte Albtraum, den es gibt. 0-10 steht da jetzt in dieser Statistik und hat, glaube ich, 2 Sätze da gewonnen.
Ja, nicht viel mehr, glaube ich. Und er hatte ja auch gegen Cilic noch eine gute Leistung im Achtelfinale gebracht, aber er hat eben in Djokovic seinen Meister gefunden. Er hat bessere Chancen gegen Nadal und gegen Federer, aber hier, das war so ein bisschen sein Pechgegner.
Roger Federer hat übrigens nie aufgegeben bei einem Match. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Raonic gegen Djokovic ist also vorbei und Roger Federer gegen Novak Djokovic ist jetzt das Halbfinale. Wenn wir auf das Viertelfinale morgen gucken und wenn wir auf die Viertelfinals morgen gucken, dann sehen wir 2 Spiele, die wahrscheinlich interessanter vom Setup eher gar nicht sein können. Erst ab nicht vor 4.30 Uhr deutscher Zeit Alexander Zverev gegen Stan Wawrinka und dann in der Night Session um 9.30 Uhr Dominic Thiem gegen Rafael Nadal. Ich verspreche mir von diesen beiden Matches extrem viel. Ich hoffe nicht, dass ich enttäuscht werde morgen.
Ist im Bereich des Möglichen, aber nicht unbedingt wahrscheinlich. Wawrinka gegen Zverev sich 2 interessante Faktoren. A, kann Zverev wieder so eine Aufschlagsleistung bringen? Das wäre natürlich enorm. Da ist Wawrinka normalerweise fluktuierender bei der eigenen Aufschlagsleistung. Die andere Frage ist Wawrinka komplett erholt, nachdem er ja so ein anstrengendes Match gegen Medvedev hatte? Und wahrscheinlich geht Zverev wegen dieser 2 Punkte als leichter Favorit ins Match, aber wenn wir jetzt die Situation haben, wo der Aufschlag eben nur mit 52% oder so kommt und Wawrinka wieder das Grand Slam-Tier in sich entdeckt, dann wird es vermutlich sehr, sehr eng werden für Zverev. Also ist ein 60-40-Match, kann man vor dem Start sagen. Und Zverev, der hier in der Lage war, Matches über seine Rückhand zu dominieren, trifft hier natürlich auf jemanden, der es mit ihm aufnehmen kann, der wahrscheinlich selbst die Rückhände von Zverev einfach die Linie entlang spielen kann. Bei Wawrinka ist dann eher immer die Vorhand entscheidend. Wawrinka, wie gesagt, ist ein bisschen wackelig, manchmal auf beim Aufschlag. Also da müssen wir mal gucken, was da passiert. Er sollte eigentlich ganz gut returnieren können gegen Zverev. Und bei Zverev kommt es am Ende wahrscheinlich schon ein bisschen auf die Nerven an. Fängt da an nachzudenken, dass er hier jetzt die erstmalige Chance hat oder die Chance hat, erstmals ein Grand Slam-Halbfinale zu erreichen. Oder kann er das alles beiseite schieben und zeigt eben, dass er, wie viel jünger ist er, 12, 13 Jahre jünger ist als Dan Wawrinka.
2:0 steht die Bilanz zwischen Alexander Zverev und Stan Wawrinka. 2016 in St. Petersburg im Finale. War das der erste Turniersieg von Alexander Zverev?
Ich meine ja.
Da hat er damals in 5-3 Sätzen gewonnen, 6-2, 3-6, 7-5 und dann nochmal 2017 in Miami. Im Achtelfinale hat Zverev auch in 3 Sätzen gewonnen. Ist schon 3 Jahre bzw. 4 Jahre her, von daher, gut, das ist eine Statistik, die wir dann eher vernachlässigen können. Auf jeden Fall hat Alexander Zverev bislang hier extrem überzeugt. Überzeugt hat bislang auch Dominic Thiem. Der trifft jetzt morgen auf Rafael Nadal. Und ich möchte ihm nicht unrealistische Chancen einräumen, hier das Halbfinale zu erreichen.
Oh, ich würde das Match bei 55-45 für Nadal sehen. Natürlich haben wir schon mal einen Blueprint gesehen, wie das für Thiem in der Theorie ablaufen könnte auf Hardcore. Er hat ihn bei den US Open damals fast rausgenommen. Tiebreak, 5. Satz hat er dann verloren. Er ist mittlerweile ein besserer Spieler. Er, finde ich, präsentiert sich hier eben auch als ein potenzieller Grand-Slam-Sieger in der Form. Wir haben ihn dann auch bei den World Tour Finals gesehen, wo er einfach ja einen Level nach oben genommen hat und sich, glaube ich, auch auf Hardcourt in diesem Match sehr viel zutraut. Und Nadal hat bisher natürlich noch nicht die massiven Probleme hier in dem Turnier gehabt, aber ist natürlich auch noch nicht so gefordert worden wie von Thiem. Also Thiem hat definitiv eine Chance, das hier zu gewinnen, aber auch er wird natürlich einen ganz guten Aufschlagstag brauchen, um sich Nadal vom Leib zu halten.
Er wird insgesamt einen ganz guten Tag benötigen, um sich Nadal vom Leib zu halten. Also darauf konnten wir uns, glaube ich, einigen. Aber ich, wie gesagt, ich verspreche mir eine ganze Menge von den beiden Herren-Viertelfinals, die wir morgen erleben. Das waren die Herren. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die Damen sprechen und dann noch die Doppelwettbewerbe, weil da wollten wir uns ab heute dann auch etwas näher drum kümmern. Im Halbfinale der Damen stehen Sofia Kenin und Ash Barty. Wie das zustande gekommen ist, darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge und unserem Daily Down Under auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwei Männer.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
Eine Aufgabe.
Höchste Disziplin, Männer.
Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de.
Ash Barty und Sofia Kenin bestreiten das erste Halbfinale der Damen. Sofia Kenin hat gegen Ons Jabeur heute Morgen gewonnen. 6:4, 6:4. Es ist in der deutschen Nacht gewesen um 1 Uhr und es war noch nicht so richtig vor viel Publikum. Die sind dann erst alle gekommen zum Spiel von Ash Barty gegen Petra Kvitova. Aber es war eigentlich ganz unterhaltsam. Sofia Kenin hat das Match mit 6:4, 6:4 gewonnen. Und auch wenn die Vokabel jetzt schon vielleicht manchen zu den Ohren raushängt, Sofia Kenin war die Stetere in diesem Match. Sie hat deutlich weniger Fehler gemacht. Sie war deutlich risikoärmer unterwegs, aber sie hat die Bälle zurückgebracht und hat Ons Jabeur erstmal machen lassen. Und die hat meistens mit Fehlern geantwortet.
Ja, da gibt es eine ganz schöne Parallele, wenn man hier auch auf die Statistiken guckt. Bei Kenin steht das Verhältnis von Winnern zu Unforced Errors am Ende bei 14:16 und bei Jabeur 34:36. Also so eine leichte Verschiebung, die aber eben auch zeigt, dass Canon es geschafft hat, Jabeur hier arbeiten zu lassen und Fehler machen zu lassen. Und Canon hat heute im Endeffekt gezeigt, was Jabeurs im Moment die Schwäche noch ist. Das ist, wenn sie zu sehr in die Ecken gedrängt wird. Und Canon hat es geschafft, A, durch Tiefe, durch Tiefe Jabeur wegzudrängen, und B, hat sie halt wirklich Winkel da reingebracht. Und Jabeur hat viel, viel arbeiten müssen aus diesen Positionen. Und sie hat teilweise ihr Zaubertennis gezeigt und sie hat wieder gut hinter dem ersten Aufschlag gespielt, hätte aber wahrscheinlich am Ende mehr als die 57% gebraucht. Sagen wir, sie hat 70% erste Aufschläge, so wie Canon hatte. Da ist es unter Umständen ein noch offeneres Match, als es am Ende war. Aber Jabeur, ja, sind da so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt worden von einer Canon, die eben dieses steht, passt da wirklich, die steht das Spiel auf sehr hohem Niveau kann.
Ich habe mir das Match heute sehr, sehr genau angeguckt und bin mal wieder zum Schluss gekommen, es sticht kein Schlag bei Sofia Canon wirklich heraus. Sie hat einen ordentlichen Aufschlag, wirklich guten Aufschlag, ansonsten aber sind alle Schläge bei ihr solide. Und da kommt dieser Vergleich dann wieder mit David Ferrer zustande. Und dann gegen so eine, wir haben sie schon mal Zockerin genannt hier in den letzten Tagen, Ons Jabeur, ist das vielleicht gerade genau das richtige Mittel. Die Bälle einfach immer zurückbringen, immer an ihre Chance glauben und einfach darauf warten, dass die andere sich auch so ein bisschen selbst zerlegt. Weil das ist jetzt, ich will dann jetzt überhaupt nichts kleinreden von dem, was Sofia Canin gemacht hat, aber sie hat tatsächlich Jabeur dazu gebracht, die Fehler zu machen, und damit hat sie mehr Punkte dann auch am Ende geholt. Und das ist eine total legitime Herangehensweise, ein Tennismatch zu gewinnen.
Ja, Tennis ist wie alle anderen Sportarten ein Prozentspiel. Wer geht klüger vor oder wer hat die Mittel, klüger vorzugehen, weniger Fehler zu machen, wenn es wirklich drauf ankommt? Wir erinnern uns, um mal kurz den Pfeffer gleich rauszuholen, an Djokovic Wimbledon-Finale 2019. In keinem der Tiebreaks hat er einen Unforced Error gemacht. Hier hat Canon in den entscheidenden Situationen auch sehr wenige Unforced Errors gemacht. Und ich sehe schon noch ein bisschen Potenzial. Ich meine, Ferrer war schon in der Lage, zum Beispiel Gegner einfach mit seiner Vorhand zu kontrollieren und war immer wieder in der Lage, sich den Court zu öffnen. Und Canon geht da vielleicht im Moment noch ein bisschen mehr die Linie entlang, als es Ferrer tut. Aber ich traue ihr zum Beispiel zu bei der Court-Position, die sie einnimmt. Sie nimmt die Bälle ja auch früh, dass sie zum Beispiel wirklich richtige Crosswinkel noch auf der Vorhand findet. Und dann, wenn sie dann zum Beispiel ans Netz kommt, dann sollte sie dort eigentlich mehr Punkte gewinnen, als sie es zum Beispiel heute geschafft hat. Also das sind schon noch Nuancen, die sie wird verbessern können. Sie wird körperlich wahrscheinlich nie mit sagen wir jetzt mal einer Gabine Muguruza oder so aufnehmen können, einfach weil sie ein bisschen kleiner in der Statur ist. Aber da ist schon noch ein bisschen Potenzial drin. Die Frage ist, ist es Potenzial, um sie in die Top 5 zu führen und fünfmal in ihrer Karriere im Grand Slam Halbfinale? Oder kann sie was entwickeln und in sich finden, wo sie zum Beispiel eine Grand Slam Siegerin werden kann?
Im Moment steht sie auf Platz 11 in der Weltrangliste, in der tagesaktuellen Weltrangliste. Sollte sie ins Finale vorstoßen, dann würde sie an Petra Kvitova vorbeiziehen und vor allen Dingen auch noch an Naomi Osaka und wäre auf einmal Platz 9 in der Weltrangliste. Also der Aufstieg von Sofia Canin war schon sehr, 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 sehr stark im letzten Jahr. Aber im Halbfinale wird Sofia Canin an Ash Barty vorbei müssen. Und die hat heute gegen Petra Kvitova gewonnen, in zwei Sätzen auch. Und der erste Satz, der war am Ende entscheidend. Der erste Satz, in dem es Petra Kvitova nicht geschafft hat, ihr Spiel bis zum Ende durchzuziehen. Und dann Ash Barty den Tiebreak überlassen hat mit 8-6. Und Ash Barty konnte im zweiten Satz zwei Breaks machen und mit 6-2 gewinnen. Ich hatte vor dem Match schon das Gefühl, Kvitova muss das hier wahrscheinlich in zwei Sätzen gewinnen, auch wenn es heute noch nicht so warm war, hatte ich aber das Gefühl, wenn Kvitova hier gewinnen will, dann muss sie auf jeden Fall den ersten Satz gewinnen, weil Ash Barty ist einfach eine ziemlich starke Frontrunnerin in diesem Teil und sie bezieht da ja da auch ihr Selbstbewusstsein daraus. Ich fand den ersten Satz toll, es gab viele tolle Ballwechsel, aber Kvitova hat da ein paar Chancen ausgelassen, meiner Meinung nach.
Sie hätte ihn höchstwahrscheinlich gewinnen müssen, um hier eine wirkliche Chance in dem Match zu haben, denn du hast es angesprochen, Barty hat nicht nur im letzten Jahr oder seit den Australian Open des letzten Jahres die drei Matches gegen sie gewonnen, sondern sie ist eben wirklich Frontrunner, ist da der richtige Begriff, sie ist eine, die in der Lage ist, dann einfach eine Gegnerin vor sich herzutreiben. Vor allem an einem starken Servicetag, wie sie ihn heute hatte, wie sie ihn dann auch vor allem im zweiten Satz hatte. Und hier sticht, finde ich, auch wieder mal eine Zahl raus. Am Ende des Matches hatte Barty 83% der Aufschläge von Kvitova ins Feld bekommen und Kvitova hat nur 64% reinbekommen. Und es ist natürlich viel einfacher, aus 83% am Ende Breaks zu holen, als es ist, wenn man eben nur 64% reinbekommt. Und Barty hat gerade im zweiten Satz sehr stark aufgeschlagen, hat viele erste Aufschläge reinbekommen, hat sich den Court für schnelle Punkte geöffnet, hatte da Kvitova wahrscheinlich auch mental schon so ein bisschen geknackt und trotzdem der erste Satz, er hätte durchaus an Kvitova gehen können. Das waren zwei Spielerinnen ungefähr auf Augenhöhe. Kvitova, die, das wissen wir eben, mit ihren Linkshänderschlägen oder mit ihrem Linkshänderinnenspiel nicht nur die schnellen Winner machen kann, sondern die auch zum Beispiel in der Lage ist, eine Barty einfach auszumanövrieren und die zum Beispiel auf den Slice von Barty gut reagiert hat am Anfang und sich da den Court geöffnet hat, um da dann zum Beispiel Punkte am Netz gut abzuschließen. Und das ist ja dann alles im Laufe des Matches verloren gegangen, aber es muss eben auch schwer sein, gegen Barty und das Publikum zu spielen.
Ich fand, es war sehr offensichtlich, wie Petra Kvitova gerade zu Anfang des ersten Satzes versucht hat, ihr Spiel aufzuziehen, sich bloß nicht das Spiel von Barty aufdrücken zu lassen und dann selber wirklich die Chance zu suchen. Sie hat unglaublich draufgehauen in den ersten Spielen, dass sie diese Punkte selber macht, dass sie auf den Winner geht. Und das hat nicht so richtig zum Erfolg geführt und dann übernahm so langsam aber sicher Ash Barty die Initiative, meiner Meinung nach. Und was wir immer noch auch meiner Meinung nach etwas unterschätzen, ist dieser Aufschlag von Ash Barty, der einfach so hervorragend ist und der heute mal wieder ja so ein bisschen der Schlüssel zu ihrem Sieg war. Ash Bartys Aufschlag ist etwas, der sieht nicht so aus, wie er rüberkommt.
Nee, aber ist einer der fünf Besten auf der Tour. Also Serena, Pliskova, Gerges, sie... Da müsste man mal gucken, wie man da noch in die Top 5 mit aufnimmt. Das Ding ist, sie hat häufig in großen Matches nicht so eine hohe Prozentanzahl an ersten Aufschlägen drin. Zum Beispiel die French Open hätte sie unter Umständen klarer für sich entscheiden können. Im Viertel und im Halbfinale hätte sie nur mehr erste Aufschläge dort reinbekommen. Aber da ist es ihr eben nicht gelungen. Nur wenn sie die rein hat, dann ist sie keine Asskönigin, sondern sie ist ebenso die klassische Spielerin, die damit den zweiten oder dritten Schlag vorbereiten kann. Die also in der Lage ist, zum Beispiel eine Gegnerin ganz weit aus dem Feld zu treiben und dann kriegt sie einen relativ kurzen Return, dann kommt sie rein und dann zieht sie ihn eben mit der Vorhand die Linie entlang oder kann ihn auch häufig sogar ins offene Feld hineinlegen. Und sie ist dann nicht nur die Rhythmussetzerin, sondern sie ist einfach eine Vorbereiterin. Sie nutzt den Aufschlag zur Vorbereitung. Und das zeichnet sie aus. Da hat sie einfach sehr viele Ideen, wie sie, oder auch sehr viele Möglichkeiten, wie sie da vorgehen kann. Und das ist etwas, was sie zu nutzen weiß. Und weswegen sie dann unter anderem wohl auch diesen Kommentar in den letzten Tagen gemacht hat, dass sie weiß, dass es eine gute Leistung der Gegner braucht, um sie zu schlagen. Denn was will man machen, wenn in den wichtigen Situationen genau diese 1-2-Kombinationen kommen, gegen die gar nicht so viel auszurichten ist?
Ja, das ist in der Tat richtig. Ash Barty gewinnt also gegen Petra Kvitova in dieser Neuauflage des Viertelfinals des letzten Jahres mit 7-6 und 6-2 und steht jetzt im Halbfinale zum ersten Mal, dass eine Australierin im Halbfinale eines von Australian Open steht seit 36 Jahren. Wendy Turnbull war die letzte, die 1984 ins Halbfinale eingezogen ist als Australierin. Damals spielte man noch in Kooyong. Erst 3 oder 4 Jahre später zog man hier in den Melbourne Park um. Das ist schon eine große Geschichte. Und wenn ich die australischen Journalisten hier im Radio Room heute mitbekommen habe, die waren auch eher beeindruckt davon, dass diese Durststrecke jetzt endlich beendet ist.
Ich kann es mir vorstellen und man muss ja so sagen, Barty ist hier die Favoritin auf den Titel. Ob sie das Absolut. Am Ende holen kann, werden wir jetzt mal sehen. Aber sie gibt schon ordentliches Tempo vor.
4 Spielerinnen, die sie daran hindern wollen, spielen morgen um 11 Uhr direkt. Annette Kontaveit gegen Simona Halep und danach Garbiñe Muguruza gegen Anastasia Pavlyuchenkova. Annette Kontaveit gegen Simona Halep, das sind ja auch zwei Matches, die grund- oder gegensätzlicher gar nicht sein könnten. Annette Kontaveit und Simona Halep, die eher die Konterspielerinnen sind, eher defensiv orientiert. Und dann mit Garbiñe Muguruza und Anastasia Pavlyuchenkova Garbiñe Muguruza eher kontrollierte Offensive und Anastasia Pavlyuchenkova aber immer drauf.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich Kontaveit so als Konterspielerin sehen würde. Sie kann schon Tempo gehen. Sie ist jetzt nicht Sabalenka, die hier wirklich einfach alles abräumt. Und ihr fehlt eben vielleicht so ein bisschen das Letzte, um zu Sabalenka aufzuschließen. Sie kann schon Offensive gehen, aber eben nicht so spektakulär. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum sie bisher in den Matchups gegen Halep Probleme hatte, dass sie jetzt nicht den Schlag hat, wo sie einfach durch die Defensive von Halep konstant durchgehen kann. Und es spricht natürlich schon einiges für Halep. Halep noch nicht in der brillanten Form hier gewesen. Kontaveit hat ein tolles letztes Match gehabt, also wahrscheinlich so 30, 70 Chancen, dass Kontaveit hier nochmal eine Überraschung schafft. Nur Halep ist jetzt natürlich mittlerweile sehr erfahren in solchen Situationen. Sollte normalerweise Kontaveit abkochen können. Also spricht schon einiges dafür. Muguruza gegen Pavlyuchenko, da bin ich sehr gespannt drauf. Muguruza hat hier wirklich tolle Form gefunden, wo sie eben, wie du richtig sagst, die kontrollierte Offensive spielt. Und Pavlyuchenko ist eben diese ja sehr intensive Hitterin von der Grundlinie, die häufig zu viel Risiko geht, aber manchmal genau richtig viel Risiko geht, so zum Beispiel in der letzten Runde.
Wenn Anastasia Pavlyuchenkova es morgen nochmal schafft, wie gegen Angelique Kerber 71 Winner und nur 36 Unforced Errors zu haben, dann wird es auch für Muguruza relativ schwierig, das Match zu gewinnen.
Ja, es ist halt die Frage, ob Muguruza es zum Beispiel über ihren Aufschlag kontrollieren kann, ja. Der mindestens so gut ist eigentlich wie der von Pavlyuchenkova, vielleicht sogar ein bisschen besser.
Gabinia Muguruza, Anastasia Pavlyuchenkova und Annette Kontaveit und Simona Halep, darüber werden wir morgen sprechen. Und morgen werden wir natürlich dann auch in die Pressekonferenzen von Alexander Zverev und mit dem Team reingehen und dann mal gucken, was wir noch so für Töne haben. Vielleicht haben wir morgen dann auch noch ein etwas größeres Interview mit einem Kollegen. Das müssen wir hier jetzt erstmal noch planen. Wir kommen zu den Doppelwettbewerben und da kommen wir erstmal zum Damendoppel. Denn da sind drei der vier Topgesetzten im Halbfinale. Nur die Chan-Schwestern, die haben heute einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die haben die an drei gesetzten Elise Mertens und Arina Sabalenka mit 7:6 und 6:2 aus dem Turnier genommen. Ansonsten an eins gesetzt zu Wajie und Barbora Strizova. An zwei Timea Babos und Kristina Mladenovic, die heute Coco Gauff und Katie McNally besiegt haben. Klar in zwei Sätzen. Und an vier gesetzt Barbora Krejcikova und Katarina Siniakova. Es ist schon die Creme de la Creme des Damendoppels und Elise Mertens und Sabalenka oder die Chan-Schwestern, da kannst du eigentlich auch würfeln.
Ja, also Barbora und Mladenovic müssen wahrscheinlich im Moment schon als die Favoritinnen gelten.
Die haben sehr, sehr stark gespielt gegen Barty und Görges übrigens.
Aber was Chan und Chan da gemacht haben, das war durchaus auch beeindruckend heute. Und Hijé und Strizova, da hat Strizova mittlerweile gesagt, dass sie das Jahr wohl doch zu Ende spielen wird. Wir können sie also auch bei den Olympischen Spielen erleben, nachdem sie sich ja Wimbledon 2019 gar nicht mehr so sicher war, ob sie wirklich weiter machen würde. Also ich bin auch gespannt, sehe im Moment aber ein Finale Barbora Mladenovic gegen Hijé Strizova.
Strizova. So, das ist das Herrendoppel, das Damendoppel. Das Herrendoppel, da haben wir einen merkwürdigen Reißaus an gesetzten Spielern und Doppeln gehabt, weil es sind nur noch die an vier gesetzten Ivan Dodig und Filip Polaschek drin und die an elf gesetzten Rajiv Ram und Joe Salisbury. Und jetzt ist der Zeitpunkt da, an dem Philipp um Entschuldigung bitten darf bei Jan-Lennard Struff. Ihr habt vielleicht das Interview gehört mit Jan-Lennard Struff. Da hat Philipp gesagt, jetzt muss ja der Titel denn das absolute Ziel sein. Und zack, in der nächsten Runde geht Jan-Lennard Struff mit Henry Kontin raus gegen Rajiv Ram und Joe Salisbury. Und die haben überhaupt keine Chance gehabt, außer dass Henry Kontin zwischendurch versucht hat, Salisbury abzuschießen. Ansonsten 4:6, 4:6 ist es ausgegangen. Ram und Salisbury spielen gegen die Kravitz-Mies-Besieger Bublik und Kukushkin im Halbfinale. Ivan Dodig und Filip Polaschek spielen gegen die Sieger aus der Partie Purcell Saville oder Gonzales Skopski. Das ist komplett leer geräubert, das Draw. Das Draw hat sich geöffnet, wie unsere Hörer so gern von uns hören.
Ja, ich habe Struff heute kurz gesehen. Wir haben uns zugenickt. Er schien mir jetzt nicht besonders böse auf mich zu sein. Er wird sich vielleicht auch gar nicht mehr erinnern können. Und er hat immerhin vor Ram Salisbury gewarnt. Also er hatte da die Augen weiter offen, als ich es in dem Fall hatte. Und du hast angesprochen, die Briten oder britisch-amerikanische Kombination war da schon ziemlich dominant. Immer wenn ich rübergeguckt habe, haben sie eigentlich die Punkte gewonnen. Und wäre da nicht diese Geschichte mit dem Treffer am Kopf oder am Hals gewesen, dann wäre das unter Umständen noch ein bisschen klarer von dann gegangen. Und ja, dieser Doppelwettbewerb, der ist nun wirklich komplett offen.
Also Ich glaube jetzt, dass das Dodi Polaschek gewinnen, weil die spielen seit einem Jahr wirklich ein hervorragendes Doppel. Aber da ist schon eine ganze Menge passiert. Und wenn Bublik Kukushkin am Ende das ganze Ding gewinnen, das wäre eine Riesen-Story. Also das Herren-Doppel lässt uns auch in den nächsten Tagen nicht in Ruhe. Da sprechen wir dann auch nochmal drüber. Und im Mix-Doppel können wir sagen, wir sind im Viertelfinale angelangt. Auch hier, die an 1 Gesetzten sind nicht mehr da, die an 2 Gesetzten sind nicht mehr da. Und wir haben das Viertelfinale und auch Nick Kyrgios und Amanda Anisimova sind nicht mehr da. Aber es sind noch so prominente Paarungen dabei wie Bethany Mattek-Sands und Jamie Murray oder Iga Świątek und Lukasz Kuba, die hundertprozentig bei Olympia spielen werden, Mix spielen werden. Gabi Dabrowski und Henrik Kontinen sind unter anderem dabei oder Barbora Krejcikova und Nikola Mektic. Also da sind noch ein paar Prominente dabei, aber auch hier sind sie schon einmal richtig mit dem Besen durchgegangen.
Ja, wobei das im Mix natürlich immer so eine Sache ist, weil da hängt viel dann eben von anderen Weltranglistenpositionen ab. Ich hätte Mattek-Sands Murray vor dem Wettbewerb als Favoriten gesehen. Sie sind immer noch drin. Denke auch, dass sie das hier am Ende eigentlich gewinnen sollten. Świątek, Kubot vielleicht unangenehm im Halbfinale. Dabrowski, Kontinen in einem möglichen Finale auch schwierig. Aber ich sehe Mattek-Sands Murray hier als Favoriten.
Da gab es in der ersten Runde bei Barbora Strizova und Marcelo Melo gegen Mattek-Sands und Murray gab es eine Situation, wo Mattek-Sands und Murray mit der Schiedsrichterin bzw. mit dem Schiedsrichter 10 Minuten diskutiert haben, Strizova und Melo sich dann schon auf die Bank gesetzt hatten und sich dann zwischendurch Mattek-Sands und Murray dann auch noch so ein bisschen angezickt haben. Also es war eine sehr, sehr skurrile Situation in der ersten Runde. Dann haben sie in der zweiten Runde Jelena Ostapenko und Leander Paes besiegt. Also das ist auch ein sehr interessanter Wettbewerb und wir können noch sagen, dass Alexandra Vecic aus deutscher Sicht in der dritten Runde im Juniorinnen-Einzel ist. Da können wir in den nächsten Tagen ja vielleicht auch nochmal einen Blick drauf werfen. Das war es auf jeden Fall für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes. Folgt uns auf Twitter, Instagram oder Facebook Und ansonsten können wir nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 20. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.